Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Wir machen diesen Podcast jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren.
Ja, bald fast seit zwei Jahren. Anderthalb. Ja, okay, Entschuldigung.
Ich frage dich jetzt mal eine Frage, die ich mir schon länger stelle bei dir.
Seit anderthalb Jahren. Okay.
Wie viel Geld würdest du mir maximal leihen?
Also, okay, ich brauche mehr Kontext. Warum würdest du mich einfach nur so?
Ja, ich sag zu dir, ich brauche dringend bis morgen so viel Geld, wie du mir leihen kannst. Ich zahle es dir garantiert zurück.
Mhm. Mehr Kontext nicht?
Erstmal nicht.
Okay. Also so easy 200.
Okay.
Und ich glaube, darüber würde ich mir dann aber anfangen, Sorgen zu machen, worum es geht.
Okay.
Also aber ich würde mich schon echt fragen, warum du so dringend 200 Euro von mir brauchst. Okay. Also ich bräuchte einen Kontext, aber wenn du Geld bräuchtest, würde ich dir auf jeden Fall Geld
200
leihen.
200 Euro würdest du mir dann leihen.
Also 200 Euro erstmal ohne größere Bedenken, aber ich muss sagen, wenn es dann mehr wird, würde ich gerne erstmal wissen, wofür.
Okay. Folgendes Szenario.
Mhm.
Mir ist es gekommen, weil der Ex- und hoffentlich nicht zukünftige Präsident Donald Trump hat hier diese riesige 500 Millionen Dollar Strafzahlung an eine Frau, die er verleumden hat, bekommen und hat überraschenderweise dieses Geld nicht da, weil fair irgendwie. Ich finde, das kann man Donald Trump nicht vorwerfen, dass er keine 500 Millionen Dollar hat. Bisschen schon, weil er tut immer so, als wäre er ein krasser Geschäftsmann. Aber jetzt gab es so Berichte, dass er sich so versucht hat, diese 500 Millionen Dollar zu leihen und es nicht geklappt hat.
Er wollte die leihen?
Ja, klar.
Was?
Ja, und ich will, also...
Von wem leiht man 500 Millionen Dollar?
Ja, und vor allem, so, du bist Donald Trump. Jede Bank weiß so, was so gerade die Vorwürfe gegenüber dir sind. Also ich finde es krass, dass es eine Nachricht ist, dass niemand die ihm geliehen hat, weil natürlich nicht. Also du hättest mir 200 Euro geliehen. Wenn ich gesagt hätte, hey, ich brauche dringend 5000 Euro, bleiben wir mal in halbwegs realistischen Kategorien.
1000 Euro würde ich dir nicht leihen.
1000 Euro würdest du mir nicht leihen, wenn ich eine Strafzahlung zu tun habe.
Doch, nein. Immer wenn du mir sagen würdest, ich brauche das ganz dringend, ich hab's nicht, ich brauche deine Hilfe, dann würde ich es dir leihen, ja.
Okay, 5000 Euro Strafzahlung, weil ich erwischt worden bin von Supermarktkassen mit meinem Selbstcheckout.
Finde ich einen zu hohen Betrag zum Leihen, würde ich nicht machen.
Okay, 5000 Euro würdest du nicht machen.
Nee, aber ich kann dir 1000 Euro leihen und dann kannst du noch von jemand anderem 4000 leihen.
Ja, so funktioniert das nicht. Ich finde das kacke.
Aber warum? Denkst du, Donald Trump leiht von einer Person? Wie viel ist es? 500 Millionen?
500 Millionen.
Der wird wahrscheinlich 500 Leute nach einer Million fragen. Wer leiht denn 500 Millionen? Wer hat so viel Geld, dass er 500 Millionen leihen kann?
Ja, aber muss ja nicht irgendwie so Leute kennen, die das haben?
Ich würde ihm 200 Euro geben.
Das ist schon ein vertrauenswürdiger Typ. Fair. Weil dann hast du, sein Buch heißt ja Art of the Deal und du hast gerade Art of the Deal. Du bist dann so, du spekulierst darauf, dass er Präsident wird und dann bist du auf der guten Seite.
Dass ich irgendwie so ein bisschen auch involviert bin und er mir auch so ein bisschen was schuldet.
Mhm. Ich glaube, Donald Trump ist ein guter Typ, der dir etwas schulden kann.
Aber können wir einmal drüber reden, was alles die ganze Zeit bei Trump für eine Scheiße abgeht? Und ich finde, man kommt nicht mehr hinterher, was alles passiert ist und was es alles für irgendwelche komischen Sachen
vielleicht
vor Gericht
ist das die
gibt.
Strategie.
Und jetzt nochmal 500 Millionen, ja, vielleicht ist es wirklich die Strategie, so ein Chaos reinzubringen, dass man
aber
nicht mehr
vielleicht
mitkommt.
Ist das ein allgemeiner Tipp, den man geben kann, wenn man so eine kleine Ordnungswidrigkeit begangen
noch
hat.
Noch viel mehr.
Noch viel mehr und dann kommt die Polizei nicht hinterher.
Das also ist
wenn man,
smart.
Wenn man einmal falsch geparkt hat zum Beispiel, dann noch was klauen und was anzünden, dann ist egal.
Aber umso mehr es gibt, steigt so die Wahrscheinlichkeit, dass es so einen investigativen Stream-Womans-Podcast über dich gibt. Und vor allem, die sind ja auch nah an der Quelle, weißt du?
Mhm.
Die werden dann so, ja, wir haben Original-Chats mit Sebastian Hotz.
Ja, cool.
Hier hat er uns ein Foto geschickt, wo er 5 mm falsch geparkt hat.
Ich bin Chatter, muss man ehrlich sagen.
Du bist wirklich kein Chatter.
Ich bin Sau der Chatter. Ich chatte immer die ganze Zeit.
Aber ich würde dich nicht als Chatter beschreiben. Nee,
natürlich bin ich ein Chatter.
Nee, weiß ich irgendwie nicht.
Ja, natürlich
ich finde,
ein
du bist nicht so ein aggressiver Chatter.
Ja, weil ich nicht nerven
will. Du bist ein entspannter Chatter.
Ich bin ein entspannter Chatter.
Und nicht aufdringlich. Aber ich finde, Chatter sind aggressiv. Also wenn ich chatten will, dann chatte ich dich so doll an, dass du gar keine andere Wahl mehr hast.
Ich bin auf jeden Fall jemand, der einen guten Chat zu schätzen weiß. Und alles andere lasse ich mir nicht vorwerfen, sorry.
Okay, perfekt.
Und ich will 500 Millionen von dir haben, ganz im Ernst.
Woher denn?
Ja, gib mir die halt mal, das ist dein Problem an der Stelle.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Herzlich willkommen zu Hotz und Humsi.
Herzlich willkommen.
500 Millionen, ne? Ich habe wirklich
500 Millionen, ist nicht so schwer. Guck mal, du kennst so viele Fernsehleute.
Ja. Wen soll, sag mal eine Person, die ich fragen soll, die ich kenne. Also Klaas wäre nicht weit weg hier.
Mhm, aber der hat, ich glaube, der hat keine 500 Millionen.
Aber ein paar sicher.
Ein paar hat er.
Ja. Aber ob er die dann auch abgibt, ist immer so die Frage.
Was ist die reichste Person, also nicht das meiste Geld, sondern wer ist die reichste Person, von der du dir Geld leihen könntest? Das muss nicht die höchste Summe Geld sein.
Ich mir leihen könnte.
Also könntest du jetzt zum Beispiel, wer ist die reichste Person, von der du dir Geld leihen könntest?
Ich würde dich fragen.
Ja, aber ich bin ja die reichste Person, die du kennst.
Die reichste Person?
Ja, ich würde dir nämlich jederzeit, würde ich dir Geld geben für alles.
Könnte. Ist das so?
Ja.
Wie viel?
Wenn du mir sagst, ich brauche 4.000 Euro, würde ich sagen, kein Problem.
Und das stimmt. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen könnte. Ja. Da hast du recht.
Weil ich stelle keine Fragen. Wenn man nämlich nachfragt, dann ist man mitschuldig. Und so, wenn du einfach sagst, du brauchst Geld, sage ich ja,
aber
bin ein guter Freund. Vor Gericht wird nämlich niemand verurteilt, weil irgendwer ein guter Freund ist.
Aber guck mal, ich darf direkt
außer bei
den neuen Jingle benutzen, weil ich bin ja eine.
Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus, meine Damen und Herren, die Klemmbrett Maus.
Ich habe meinen eigenen Jingle bekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ich wollte nur sagen, ich wollte gerade nur irgendwas sagen, damit ich den spielen kann. Ich wollte nur sagen, dass ich eine Klemmbrettmaus bin, deswegen kann ich dir nicht einfach so Geld leihen.
Ja,
Ich will wenigstens einen Grund.
Nee, das ist finde ich, kein guter Freundschaftsbild.
Ja, tut mir leid.
Das aber Klemmbrett ist was Berufliches, bedingungsloses Vertrauen ist was Freundschaftliches.
Ich habe jetzt aber mal eine ganz ernsthafte Frage. Man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich. Mhm. Wenn wir einmal schnipsen würden und wir wären reich, wie viele Millionen auf dem Konto oder wären es schon Milliarden, die wir bräuchten, dass man sagt, man ist offiziell reich?
Also ich finde,
dass wir uns so keine Sorgen mehr machen müssen in unsere Zukunft.
Reich ist man wirklich ab dem Moment, ab dem man so viel besitzt, dass man sich bis an den Rest seines Lebens
von alleine eigentlich sich
genau, dass man von seinem Geld leben kann.
Genau.
Das
von dem, was
Reichtum,
das Geld quasi was da wieder ausgeschüttet wird, dass das schon reicht.
Ich habe keinen hohen Lebensstandard, glaube ich. Ich brauche wirklich nicht viel. Ich brauche Fernseher und Internet. Mehr brauche ich nicht im Leben. Und vielleicht ein Gasherd, weil das ist cooler, weil da werden die Pfannen schneller heiß. Und eine Kaffeemaschine. Das finde ich wichtig. Mhm. Ich glaube, ich bräuchte so, ich glaube, 7 Millionen hätte ich gerne. Ich glaube, das fände ich gut, weil ich glaube, in dem Moment, in dem ich 7 Millionen hätte, oder wahrscheinlich reichen 5.
Aber 7 Millionen sind so viel, ich kann mir das gar nicht, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, aber ich möchte ja bis ans Lebensende dann von diesem Geld leben können.
Ja.
Und ich glaube, das ist so auf so ein restliches Leben, das werden bei mir so vielleicht noch 50 Jahre sein. Das ist gar nicht, es ist schon viel Geld, aber es ist nicht unendlich viel Geld.
Mhm.
Und ich würde dann so von den Zinsen leben und ich hätte dann ich würde in dem Moment, in dem ich das hätte, würde mich nie wieder irgendwer sehen. Ich wäre sofort weg.
Würdest du keinen Podcast mehr machen? Nein. Wirklich?
Also ich mache diesen Podcast
das
sehr gerne.
Das finde ich gemein.
Aber ich glaube, reiche Menschen sollten nichts in der Öffentlichkeit zu tun haben.
Das stimmt auch wieder.
Also mir geht es finanziell gut und alles, aber ich bin sehr weit davon entfernt, mir keine finanziellen Sorgen
zu machen. Aber die Leute, die in der Öffentlichkeit viel zu suchen haben, sind meistens reiche Leute.
Ja, aber haben die dann noch was Gutes zu sagen? Nein. Ich verstehe nicht, warum reiche Leute, die ihr Leben lang nichts mehr arbeiten müssen, warum die das noch machen. Ist das so ein großer Kick, dass man so viel aus dieser Öffentlichkeit rauszieht, dass man dann irgendwie noch weitermachen muss?
Naja,
also sogar Stefan Raab hat es geschafft,
aber abzuspringen. Aber wäre es nicht nice, wenn man so viel Geld hätte, dass man sich um so existenzielle Sachen keine Sorgen mehr machen muss, dass man seine Familie unterstützen kann, dass man Freunde unterstützen kann, dass man
ihnen Geld leihen kann, ohne eine Nachfrage zu stellen?
Dass man einfach so den 4.000 Euro leihen kann. Aber seine Träume trotzdem verfolgen kann, also die Sachen machen kann, auf die man Bock hat, zum Beispiel einen Podcast. Aber man hat einfach, also deswegen glaube ich, dass dieses Ding Geld macht nicht glücklich. Natürlich im Allgemeinen macht es dich nicht glücklich, aber ich glaube, es kann dein Leben natürlich deutlich einfacher machen und dir viel Last nehmen.
Ich finde, dieses Geld macht nicht glücklich Ding ist eine Sache, die
reiche Leute sagen.
Die Reiche erzählen, damit man nicht so neidisch ist.
Ja.
Damit man nicht denkt, oh, du hast ein besseres Leben, sondern damit man weiterhin ein bisschen rumjammern
kann.
Erzähl
mal einer alleinerziehenden Mutter mit einem kleinen Einkommen, wir haben letztens noch über alleinerziehende Eltern gesprochen, das Geld nicht glücklich macht.
Ja, oder ja, insgesamt in der Ringbahn mal hier in Berlin sagen, boah, nee, Geld macht wirklich nicht glücklich.
Selbst wenn man dann sowas sagt wie, ja, Depression kannst du nicht mit Geld heilen. Naja, Doch. Bedingt schon. Und du kannst viel besser, also wenn man sich mal überlegt, wie lange braucht man in Deutschland, um einen Therapieplatz zu bekommen? Wenn
23, du Kohle hast, 23 Wochen erwartet man in Niedersachsen, 16 in Berlin. Genau. Kam gestern oder so irgendein Artikel raus.
Ja, und wenn du Kohle hast, kannst du einfach dir den besten Therapeuten raussuchen und dir morgen so eine Session selbst kaufen.
Ja, oder du musst nicht morgen zur Scheißarbeit nochmal gehen.
Oder du reist zur Schweiz, das habe ich doch mal mit Aspekte gemacht. Ja. Und dann kannst du einfach dieses LSD-Treatment für so eine Studie oder irgendwie sowas machen. Es gibt ja mittlerweile, wenn wir beim Thema Depression sind, sind die Forschungen ja relativ weit, dass du das eigentlich sehr gut mit LSD und so weiter behandeln kannst. Aber diese ganzen crazy Arten, wie du so Krankheiten behandeln kannst, diese ganzen ja relativ modernen Dinge, die du da machen kannst, die kannst du dir ja nicht leisten, wenn du irgendwie auf die Krankenkasse angewiesen bist. Also könnte man diese ganzen Special Treatments machen, die die Leute in L.A. machen.
Ich bin da wirklich, sobald jemand sagt, dass man psychische Probleme mit so psychedelischen Drogen behandeln könnte. So. Das mag sein, aber ich leugne das.
Ich hab's auch geleugnet.
Das ist nämlich so richtig so, jemand kommt gerade von Bali und hat sich angewöhnt, keine Schuhe mehr zu tragen und erzählt dir dann, dass es total irgendwie das Bewusstsein öffnet, wenn man LSD nimmt und man merkt so, boah, nee, dein Bewusstsein, das hat sich nicht geöffnet, das ist irgendwie so, das ist offen geblieben, mein Freund, da
ich
kommt ganz schön viel rein.
Ich bin zu 100% bei dir. Ich habe noch nie LSD genommen. Ich bin wirklich kein großer Fan von Hippies, weil ich bin in Kreuzberg aufgewachsen und hatte zu früh zu viele Hippies in meinem Umfeld und zu viele Leute, die in der LPG einkaufen gehen. Das heißt, ich bin zu 100% bei dir und als wir diese Aspekte-Folge gemacht haben, war ich auch so, boah, nee, LSD, I don't know. Alter. Aber ich habe so viel darüber gelernt und mit Wissenschaftlern gesprochen, die zum Beispiel diese Studien in der Schweiz durchführen und mit ganz vielen Leuten, die irgendwie mit Patienten, die unter Panikattacken und Depressionen leiden, und der Wissenschaftsstand ist tatsächlich relativ weit da schon, noch nicht weit genug, dass es jetzt irgendwie zugelassen werden würde, gerade in Deutschland nicht, aber es werden ja zum Beispiel, ich glaube, seit letztem Jahr darf in den USA MDMA, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, meines war MDMA angewendet werden gegen Depressionen und Panikattacken. Und das Ding ist,
also das,
wir können jetzt alle Leute, die Angst haben, Sebastian.
Nein, sorry.
Das alle Leute, die es besser wissen, können mir gerne auf Instagram schreiben. Aber mir hat es ein Arzt...
Das musst du nicht auffordern, das machen die Leute sowieso.
Ein Arzt ziemlich smart erklärt. Und zwar meinte er, gerade wenn du so eine sehr, sehr, sehr schwere Depression hast, ist das Problem ja, dass du wie so Wege hast in deinem Gehirn, wie so ein Waldweg, der richtig doll so eingetreten ist. Mhm. Und du läufst immer wieder den gleichen Weg, mit den gleichen Sorgen, mit den gleichen Ängsten. Und LSD zum Beispiel kann laut seiner Forschung dazu führen, oder laut dem aktuellen Stand der Forschung dazu führen, dass du das wie so ein Computer neu starten und resetten kannst und neue Wege quasi wieder laufen kannst, was schwer ist, einfach nur durch Therapie. Klar, kann passieren, aber ist halt einfach wahnsinnig schwer, zu diesem Punkt zu kommen. Und es wäre ja in diesen Fällen dann auch in der Begleitung, also in der therapeutischen Begleitung. Nicht einfach nur, hier nimm dein LSD und fertig, sondern das würde ja dann aufgearbeitet werden. Und das fand ich auf jeden Fall smart und ist mir eingeleuchtet als einer Person, die anfangs diesen ganzen Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, sehr kritisch gegenübergetreten ist und so war, geht mir weg mit eurer Hippie-Scheiße. Weil ich habe natürlich da auch mit Leuten gesprochen, die meinten, LSD macht die Welt besser. Und wir hätten so eine viel bessere Welt mit LSD. Nein. Aber dass es in solchen Fällen Sinn machen kann, hat mir mit dem Beispiel der Depression, hat für mich Sinn gemacht und klang logisch.
Ich therapiere mich auf die deutsche Art. Ich therapiere mich mit Bier. Und das hilft überhaupt nicht und es geht mir schlechter dadurch und ich höre damit auf.
Mal so, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Aber also es sind ja auch zwei verschiedene Takes, oder? Du hast einmal den Take von dann Wissenschaftlern und Ärzten und dann hast du einmal von Forschern und dann hast du einmal die Aktivisten oder halt einfach LSD-Fans. Ich war doch in diesem Laden in Berlin für diese Sendung, weil es gibt ja so einen Laden in Berlin, wo du legal ein LSD-Derivat kaufen kannst und das ist
bis heute noch. Das ist bis heute noch legal, habe ich gelernt von so einer Plakatwerbung.
Nein, nicht noch, sondern es gibt, also das ist ja, das ist dann immer eine Abwandlung. Also die sind immer in einem Graubereich und es wird dann wieder diese bestimmte Formel, ich habe gar keine Ahnung von sowas, aber das wird dann quasi verboten und dann nehmen die wieder so eine Abwandlung davon. Das heißt, die sind die ganze Zeit in so einem Graubereich und haben halt immer ein Derivat, aber es ist nicht das LSD, was du in der Schweiz, wenn du an einer Studie teilnimmst, weil du Depressionen und Panikattacken hast, von dem bekommen würdest. Und deswegen ist es, also ich find's ehrlich gesagt ziemlich sketchy und problematisch, dass das einfach so verkauft werden kann.
Andererseits, ich bin wirklich kein komplett Legalisierungsfan, aber es verschafft mir ein gewisses Machtgefühl, dass ich weiß, dass ich jederzeit mit 50 Euro rüber in Edeka gehen kann und mir einfach eine tödliche Menge Alkohol kaufen kann. Und wenn manche Leute fühlt sich das. Es ist ein Machtgefühl. Es ist so, das ist vielleicht die Freiheit, FDP redet. Vielleicht fühlt sich das so geil an, wenn man mit 240 über der Autobahn fährt, wie ich mich fühle, dass ich die theoretische Möglichkeit habe, jederzeit mir 12 Liter Wodka zu kaufen.
Aber dann lass uns doch mal über diese was ist die Mehrzahl von Paradox? Paradoxe? Paradoxies bestimmt so.
Mhm.
Na, sag mal.
Ich würde sagen Paradoxe.
Paradoxe reden. Mhm. Weil ein gutes Beispiel ist ja das Genderverbot jetzt in Bayern. Das ist ja eigentlich genau wie dieser Vergleich zwischen Alkohol. Was,
ist
warum
es?
Guckst du so? Ja, ich wollte da gerade hinleiten. Weil es geht ja genau darum, dass du einerseits irgendwie eine tödliche Menge Alkohol dir einfach kaufen kannst, aber Parteien wie zum Beispiel oder ein Markus Söder dagegen ist, dass Gras legalisiert wird, weil er sagt, um Gottes Willen, dann werden wir alle drogenabhängig, aber beim Oktoberfest kannst du dir einfach die Birne
wegschaffen. Das verstehst du nicht.
Das verstehe ich nicht.
Das verstehst du nicht, weil das ist...
Weil ich nicht aus Bayern komme.
Weil du nicht aus Bayern kommst.
Verstehen.
Das
genau.
Versteht man nur, wenn man das mit seiner Muttermilch aufgesogen hat.
Und eine Parallele dazu ist ja genau dieses Genderverbot, wo er einfach die ganze Zeit, Markus Söder, die ganze Zeit davon spricht, was die Grünen alles verbieten wollen und dann jetzt Gendern selber verbietet und man sich so denkt, niemand führt diese Debatte. Also klar, es ist so eine komische Scheindebatte, dieses Gender-Ding, aber es ist eigentlich voll egal. Also wir haben echt voll andere Probleme, um die man sich gerade kümmern könnte. Also viel, viel, viele andere schlimme Probleme, als jetzt, ob jetzt in den Schulen das rot angekringelt werden darf und dann Minuspunkt gibt oder nicht. Und wie geht man mit Lehrern um, die sich gerne wünschen? Also es ist so absurd.
Ich finde es mega, ich finde es in seiner ganzen Entstehungsgeschichte fantastisch. Und ich frage, also es gibt ja dumme Ideen, die man hat und dann durchziehen möchte, aber irgendwann mal währenddessen merkt man so, oh, ist vielleicht ein bisschen blöd, müssen wir jetzt wirklich ein Gesetz verabschieden? Da sind ja Dutzende, vielleicht hunderte Leute damit beschäftigt, so ein Gesetz zu formulieren und dann zu verabschieden und so weiter und so fort. Und dass niemand in dem Prozess gesagt hat, muss es sein. Also ich bin auch dagegen,
nein,
aber muss es
so
sein.
Voll, die sind alle so, die müssen alle so richtig sein. Ja, richtig gut so.
Aber ist es wirklich so eine Sache, bei der dann alle so, auch so die
Ich glaube in Bayern schon teilweise.
Auch die erzkonservativsten Freie Wähler-Typen, sind die dann auch wirklich so begeistert davon oder sind sie so, ja, das müssen wir jetzt machen,
damit
wir so aussehen.
Weil du kannst ja einen
so
vermeintlichen
aussehen.
Erfolg nach außen tragen und sagen, wir haben was geschafft. Weil das sind ja, du kannst nicht einfach den Ukraine-Russland-Krieg lösen und du kannst nicht einfach so von heute auf morgen die Inflation beenden. Aber du kannst einfach von heute auf morgen, in Anführungszeichen, Gendern verbieten und dann hast du einen Erfolg und kannst sagen, guck mal, das haben wir geschafft. Ich glaube, dass das auch dahinter
aber,
steckt.
Aber glaubst du, dass das, also es hat ja keine Alltagsbewandtnis sowieso nicht, aber glaubst du, dass sich so zum Beispiel irgendein Landratsamt in Vierer-Thronstadt so wahnsinnig dafür interessiert hat, ob jetzt gegendert wird oder nicht?
Naja, es ist doch eher ein Zeichen an die Leute, die Wokeness gerade als Angriff auf unsere Freiheit sehen.
Ja.
Und für die ist es doch ein richtiger Erfolg. Und ich glaube, das soll diese Handlung implizieren. Wir nehmen das in Angriff. Wir gegen die Woken. Wir lassen uns von niemandem etwas sagen. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Das ist doch das Zeichen, was es senden soll. Und demnach kann so Markus Söder das für sich wahrscheinlich schon als Erfolg verbuchen.
Ich verstehe
mit seiner Agenda.
Ich verstehe wirklich nicht, dass da nicht bei irgendjemandem das Cringe-Radar anspringt. Also der Cringe ist ja ein universeller Wert. Der hat ja keine Partei. Der Cringe ist immer anwesend.
Ja.
Und so wie ich nicht ganz verstehen kann, warum zum Beispiel bei so Cannabis-Aktivisten nicht der Cringe-Radar irgendwann mal anspringt und so, vielleicht bin ich nicht die am schlimmsten verfolgte politische Minderheit.
Naja.
So verstehe ich nicht, dass man andererseits so diese unglaubliche Mühe auf sich nimmt und dann in dieser Spiegel-Online-Einmeldung mündet mit Bayern verbietet das Gendern und so. Ja, herzlichen Dank.
Ich habe eine Frage. Du gehst auf ein Tinder-Date und du musst dich mit einer Person treffen. Doch, du musst. Das ist jetzt ein Entweder-Oder. Und du kannst auswählen zwischen entweder einem oder einer Cannabis-Aktivistin, genauso wie einer Person, die sich dafür einsetzt, also wirklich in ihrer ganzen Lebenszeit als Aktivistin, gegen das Gendern zu arbeiten. Eine von beiden Personen muss es werden, mit der du dich triffst.
Kennst du dieses Meme mit der Person vor der Weggabelung und links ist ein schreckliches Schloss und rechts ist auch ein schreckliches Schloss? Ich glaube, dass ich glaube, Cannabis-AktivistInnen haben einen tatsächlich vorhandenen Punkt. Also so, ja, das Zeug sollte legal sein, aber man kann, also ich finde es einfach, das ist einfach
aber
eine subjektive
auch eine Person,
Ablehnung meinerseits.
Die so diese Klamotten trägt mit so Socken, wo sie überall so Gras drauf ist und weißt du so, also so.
Ja, aber das der Vorteil ist.
Komplett in solche Klamotten gekleidet.
Oh, das ist.
Die Gender-Person würde ganz normal aussehen.
Das ist tatsächlich, also ich habe ja dann, wie lange muss ich auf dem Date sein?
weiß ich nicht, was macht man an so einem Date? Also es wäre schon so ein Essen so um 18 Uhr im Restaurant, mhm, 2 Stunden und dann nochmal so übelst lange spazieren gehen im Park und dann nochmal ein Bier im Späti. Nach Hause gehen musst du entscheiden. Also schon, es wären schon so mindestens 6 Stunden, sage ich.
Oh.
Auch so mit so richtig schön viel Redezeit.
Weißt du was, ich lehne deine Prämisse ab. Nein.
Du musst dich für eins entscheiden.
Nein, ich muss mich nicht entscheiden. Ich bin an dem Tag leider krank. Sorry, ich kann leider nicht. Nee, weißt du was, ich bin nicht krank, sondern ich sage der Person, sorry, ich glaube, es wird zwischen uns beiden nichts. Sorry.
Ich muss sagen, ich fände es auch sehr schwer, mich zu entscheiden.
Nein, es wirkt gerade so, als würden wir, also es ist das Cringe-Hufeisen, das wir gerade bemühen.
Eben, ja.
Und das heißt, und natürlich ist eine Seite offensichtlich besser als die andere. Und zwar haben die Grasaktivisten natürlich...
Beide sind einfach eine mega belastende Vorstellung. Man darf doch trotzdem, also das muss man ja jetzt gar nicht verteidigen. Ich fände es mit beiden Personen sehr anstrengend, auf ein Date zu gehen.
Ja.
Ich bei beiden keine Lust. To be honest, bin ich häufiger nicht auf Dates, aber in Terminen mit Leuten, die gegen's Gendern sind, einfach rein durch meine Arbeit.
Ja.
Das heißt, darin wäre ich wahrscheinlich ein bisschen geübter. Ich stelle mir auch vor, dass die Person die ganze Zeit so einen stechenden Grasschweiß hat. Deswegen bin ich sogar eher hingezogen zu der Person, die gegen's Gendern ist, weil ich das einfach wirklich andauernd diese Diskussion führen muss.
Ja, vielleicht kann man bei der Anti-Gender-Person kann man ja vermeiden, dass man so über Menschengruppen im Plural redet. Und dann muss
also, dass man einfach gar nicht
darüber, dass man immer nur über Einzelpersonen redet, dann kommt man nicht in die Verlegenheit des Genderns. Glaubst du, es gibt so, es ist da draußen, oh, das ist eine 100% heterosexuelle Beziehungskonstellation, extremer Anti-Gender-Typ mit Grasaktivistin. Das gibt es da draußen.
Nein.
Doch, man könnte hier rausgehen, extrem konservativ.
Doch, natürlich.
Extrem,
doch, gäbe's,
extrem auf jeden Fall. Konservativer, ja. Mann, ja. Linksliberale Frau, das ist, glaube ich.
Er müsste ja nicht extrem konservativ dafür sein, dass er gegen's Gendern ist, sondern er könnte ja trotzdem links sein, nur diese aktuellen Debatten, die nerven.
Also,
so mäßig.
Also
weißt du?
So Sarah Wagenknecht.
Ja, genau.
Okay, so gesellschaftlich konservativ. Ja, schwierig. Nee, ich glaube, wenn du wirklich so einen Anti-Gender-Aktivismus fährst, dann brauchst du so ein gewisses finanzielles Mindset. Das heißt, du hast wirklich keine anderen akuten Probleme in deinem Leben. Also du hast keine materiellen großen Nöte und du interessierst dich tatsächlich nur dafür, wie irgendwelche 17-Jährigen in ihren Deutschklausuren schreiben. Das ist, glaube ich, wirklich.
Aber dann sind wir wieder bei den Personen am Anfang dieser Folge, die so reich sind, dass sie einfach nur noch ihre Hobbys ausleben können.
Ja, das ist ein interessantes, also es hinter den meisten Kommentaren im Internet steckt ja eine Person.
Jupp.
Und ich frage mich immer, wenn man so, wenn du diese Deutschlandflaggen, Anti-Gender, Wokistan, die Grünen sind schlimmer als Hitler, wenn du so ein Account bist, wenn du sowas fährst, da steckt ja zumindest in den meisten Fällen eine echte Person dahinter. Und ich frage mich, wie diese Person diese Kommentare schreibt, also in welchen sozialen
in
Situationen.
Setting und wie der Raum aussieht, sie sitzt.
Weil man ist ja dann immer versucht, so diese Leute so als, ja, das ist so ein alter Mann und der sitzt, oder so ein 40-Jähriger Alleinstehender, nee, und der sitzt vor seinem Röhrenbildschirm und tippt dann da ganz eklig. Aber das sind ja normal im Leben stattfindende Menschen, die dann halt so wie ich halt einen Tweet schreiben, die schreiben dann einen geilen Kommentar, wenn sie auf dem Büroklo sitzen. Und das interessiert mich so sehr, weil wer weiß, vielleicht bist du auch so jemand, der das
macht. Ja, vielleicht bin ich das.
Das fände ich so.
Ich hätte ein heftiges Hannah-Montana-Leben dann, muss ich ehrlich sagen.
Es wäre
der größte Prank überhaupt.
Es wäre ein fantastischer Prank und wir könnten den Podcast geiler vermarkten. Nee, wir wären Lanz und Precht, aber für Millennials.
Ja, also bei allen Nazi-Demos, auf denen ich bisher Reporterin war, war ich immer wieder...
Reporterin?
Reporterin, nicht persönlich. Aber, naja, man weiß es nicht genau, in meinem Hannah-Montana-Leben.
Ich finde deine neue Persönlichkeit cool.
Okay, war ich überrascht, wenn ich mit jungen Leuten dort gesprochen habe, die auf dieser Demo waren, was die teilweise sagen. Also das ist eben einfach junge Leute in meinem
normale
Alter
Leute.
Oder damals noch normale junge Leute, die cool aussehen und die auch super, natürlich, das ist ja genau dieses dumme Stereotyp, darüber haben wir ja auch gesprochen, dieses mit Nazis essen heimlich Döner.
Mhm.
Als wären alle Nazis oder alle Rechten oder alle Rechtskonservativen dumm, als wäre es ja so einfach. Weil offensichtlich sind sie das ja sehr häufig leider nicht, sondern sind sehr gut vernetzt und wissen ganz genau, was sie da tun und haben Strategien, die funktionieren. Aber trotzdem hat man dieses Stereotyp im Kopf und trotzdem waren das immer wieder Momente, wo ich so überrascht war, wow, das ist ein Typ, wenn ich den jetzt erstmal nur sehen würde und wahrscheinlich über ein ganz anderes Thema mit ihm sprechen würde, weil das ein ganz normaler Jugendlicher. Mhm. Und es ist in dem Sinne ja auch ein ganz normaler Jugendlicher, aber halt eben einer, der mit 18 sich entschieden hat, AfD zu wählen. Und zwar radikal AfD zu wählen.
Und also mit 18,
aus Überzeugung.
Mit 18 kann man ja auch noch ordentliche Dummheiten machen. Das kann man ja Menschen einräumen, dass sie sich noch ändern können. Aber es ist...
Einer würde dann solche Kommentare schreiben.
Aber glaubst du, also es ist so eine ganz spezielle Ästhetik, die so diese rechten, gerade Twitter-Accounts, aber auch Instagram-Accounts, diese Ästhetik zieht sich ja über alle sozialen Plattformen durch. Das ist eine ganz spezielle Ästhetik, bei der ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der so... Ich glaube, da braucht man ein spezielles Mindset dafür, um eben so diese Bundesadler, ironischen Schlumpf irgendwohin, diese spezielle Ästhetik finde ich ganz interessant und ich verstehe nicht, wie die funktioniert. Und mir ist das so ein ganz fremder Schlag Mensch, bei dem ich so überhaupt nicht vorstellen kann, wer dahinter steckt. Und vielleicht,
ich habe irgendwie so ein Bild im Kopf, aber es ist natürlich immer stereotypisch und unfair, aber ich denke schon eher nicht an so eine mega alte Person, wie der alte weiße Mann, sondern ich denke an so eine 37-jährige Person, die im Büro sitzt, 9-to-5.
Das ist gut möglich.
Und wahrscheinlich gutes Geld verdient.
Ja.
Und halt Zeit hat, Kommentare zu schreiben, die einen Job hat, der dieser Person das ermöglicht und einfach ganz, also vielleicht unglücklich ist mit ihrem Leben. Jetzt denke ich mir so eine richtige Story aus einer Netflix-Story. Unglücklich ist mit ihrem Leben und irgendwie ich stelle mir gerade so einen gefrusteten Mann vor, der zu Hause nur rumschimpft, aber vielleicht auch gar nicht so viel über Politik redet, sondern das alles so im Internet rauslässt.
Das ist gut möglich, dass das halt, ich beobachte auch oft diesen, meine Familie versteht mich nicht, aber wir sind alle red-pilled und wir verstehen es, im Internet verstehen sehen Sie mich. Und
aber es sind immer Stereotype, es ist sehr, also.
Ich glaube, dass gerade bei so Wut auf so sehr, sagen wir es mal, wie es ist, egale Themen wie zum Beispiel Gendern, dass da keine materielle Not hintersteckt. Also niemand, der jetzt so merkt, dass das Geld nicht für die Miete reicht, wird sich denken, oh, wir müssen mit dem Gendern aufhören. Das ist schon eher so ein...
Doch, auf jeden Fall, natürlich.
Aber das ist doch keine primäre Not.
Nee, aber es geht ja, glaube ich, nicht um eine primäre Not, sondern das, was ich am Anfang meinte, es ist ja eine Agenda, die dahinter steckt und es ist ja eine Symbolpolitik und es steht ja für was. Es steht für gegen Vogue, es steht für gegen... Also auch wenn es nur ums Gendern geht, in Anführungszeichen...
Aber das ist doch so eine klassische kleinbürgerliche Angst. Also das ist ja keine Angst prekär.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, dass das was zutiefst Kleinbürgerliches ist.
Ich glaube, dass da, ja genau, also die Angst spezifisch, aber dieses Hashtag Gendergaga, das steht doch für viel mehr. Das steht doch gleichzeitig für genau dieses, in Anführungszeichen, links-grün Versiffte, worauf wir keinen Bock mehr haben. Diese ganzen jungen Leute in Berlin, die uns hier auf den Sack gehen mit der Migration und die Flüchtlinge und alles, weißt du, also das kommt da ja alles mit rein. Also ich glaube, dass das Gendern ein Symptom ist von einem Hass auf wie auch immer, Vogue.
Aber das ist doch Kleinbürger. Also das ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand, der so tatsächlich materielle Nöte hat, so jetzt dafür einsetzt, dass nicht mehr gegendert wird. Also das, also vielleicht ist das auch wieder so ein abgehobenes Elfenbeinturm-Ding, aber ich kann mir das nicht...
Doch, glaube ich auch schon.
Also spielt vielleicht mit rein, aber ich glaube, dass das schon so eine
es
sehr...
Es ist ja auch ein klassisches AfD-Thema und die AfD...
Aber das ist doch eine kleinbürgerliche Partei.
Ja, aber ja nicht nur.
Ja, natürlich nicht nur, aber so diese Statistiken, mit denen man immer so beweisen möchte, wenn denen Linksliberale immer beweisen möchten, wie schlau und gebildet und viel Geld die Grünen verdienen würden und wie dumm und bescheuert die AfD-Wähler wären und arm vor allem, die sind ja oft einfach nicht repräsentativ und sind auch eine sehr, sehr schlechte Argumentation, auf Faschos zu zeigen und zu sagen, ha, ihr seid dumm und arm, weil das ist ja dann eher eine Bestärkung dieses Antisystemkampfs, der heraufbeschworen wird und in den halt dann ein cooler fränkischer Landespartner von mir, wie Markus Söder, hineinbläst.
Also es wirkt komplett verzweifelt auf mich. Und das macht es ja auch so unangenehm, weil man sich manchmal denkt, eieiei, also ihr wirkt alle sehr überfordert gerade.
Ja, 100%.
Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
Ja. Endlich. Folgt mir auf Instagram.
Nein, nicht so.
Schade.
Folgt mir auf Instagram, da hast genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour dieses Jahr. Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln und zwar beim Here and Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
So ist es. Und auf diesem Here and Now Festival gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts, zum Beispiel von True Love oder von meinem persönlichen Favoriten Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Ice in the Dark. Und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here and Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
Man schreibt es wie Hören.
Es Hören und Jetzt
Hören
Festival.
Und Jetzt. Hören und Jetzt.
Also hereandnowfestival.de.
Das ist wie in Succession, als sie diesen Slogan für den Nachrichtensender, We Hear You.
Und dann ja, stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
Und auch in die Shownotes.
Shownotes, ja.
Tschüss.
Werbung Ende.
Aber wie wär's, wenn sie das neue DFB-Trikot verbieten?
Ich glaube, dass man das mit so einer, so Fußball-Großveranstaltungen sind ja immer ein Ort für neue Fernsehtechnik. Also mal HD oder mal eine coole neue Grafik. Und während der WM 2010 gab es so den Versuch, diese Vuvuzelas, diese Tröten, die es in Südafrika gab, mit so einem Störsignal aus der Übertragung auszublenden, damit man wieder Stadionatmosphäre hört, statt die ganze Zeit dieses Tröten. Und vielleicht könnte man das auch mit...
Was?
Ja!
Wie wollten die das machen?
Naja, du hast ja halt eine Frequenz und ja, die kannst du ja dann so rausfiltern.
Oh, smart. Aber das gehört doch auch zum Vibe, oder?
Also 2010 hat es dazu gehört zum Vibe. Ja. Und vielleicht kann man, als kleiner Tipp für ARD und ZDF, vielleicht kann man ja so einen Anti-Woke-Filter einbauen, wenn die deutsche Nationalmannschaft mit den Auswärtstrikots spielt, dass man die dann irgendwie anders angezeigt bekommt mit so einem KI-Bildfilter. Das ist vielleicht eine Idee, mit der man das durchziehen könnte.
Okay, und was hätten die dann sonst für ein Trikot an?
Das kann man sich auswählen.
Einfach straight rechtsradikal?
Also das kann man auswählen tatsächlich.
Ja. Ah ja, okay.
Da ist ja das deutsche, im deutschen Parteienspektrum hat man eine sehr breite Auswahl, je nachdem wie rechtsradikal man ist. Also vielleicht für CDU-CSU-Wähler, dass man so ein klassisch rotes oder grünes Auswärtstrikot angezeigt bekommt. Für einen FDP-Wähler, dann darf das schon so vielleicht was futuristisches sein, mit vielleicht so einem Porsche-Logo drauf oder so, weiß ich nicht genau. Und AfD und so weiter, je nachdem in der Schattierung der AfD-Position, kann man dann eine Wehrmachtsuniform auswählen oder einfach einen großen Bundesadler oder so. Und dann hat meiner Meinung nach die
Diskussion gelöst. Ich glaube, auf den Bundesadler könnten sich alle einigen.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon.
Ich finde den Bundesadler sau wack als Wappentier.
Der hätte dann bei der FDP vielleicht so diese neue Apple-Brille noch auf.
Oh ja, der Frank-Thelen-Bundesadler.
Ja, und bei den Grünen hätte der dann aber vielleicht diese Cannabis-Socken. Da kriege ich einen Cringe. Sorry, es tut mir wirklich leid, aber ich kriege den krassesten Ick, wenn Leute diese Socken tragen mit diesen Blättern da drauf. Es geht wirklich, also.
Aber
oh,
das ist
und Vans dazu mit einem Loch drin.
Aber das ist da wieder die ästhetische Verbindung vom Start-up-Klientel zu Skatern. Weil sowas trägt ja entweder der hängengebliebenste Skater im Skatepark oder so ein Startup-Typ, der 300.000 Euro im Jahr verdient.
Ja, du hast zu recht. Und weil mit Vergnügen arbeitet oder so.
Ja, genau. Das ist der.
Die mit Charlotte Roche diese Olympiastadion-Kampagne gemacht haben, mit den Petitionen, die sie durchgeführt haben.
Von Einhorn.
Die tragen Einhorn. Ja,
genau.
Oder? Ja, die tragen Safe.
Die tragen
genau
100%.
Das.
100%.
Oh.
Das ist das Finn-Kliman-Spektrum.
Finn-Kliman, ja, du hast
das
recht.
Das ist das Finn-Kliman-Spektrum.
Das ist wirklich genau
das. Das ist das einzige Spektrum, bei dem in beiden Extremen Finn-Kliman steht.
Aber wann passiert wieder sowas? Dass mal wieder so ein Einhorn-Typ mit Finn-Kliman und Charlotte Roche sich zusammentut.
Oh.
Das war so entertaining.
Das war unglaublich entertaining. Ich glaube, die politischen Probleme sind ein bisschen zu ernst geworden. Die kann man jetzt nicht mehr cool mit einer Petition lösen. Leider, das haben auch die mittlerweile verstanden.
Oh.
Aber ich glaube, wir sind nah vor einem neuen...
Stell dir das mal vor.
Wir sind nah vor einem neuen Cringe-Beben. Also wir hatten das letzte große Cringe-Beben mit dieser Olympiastadion-Kampagne 2020.
Das war wirklich das letzte richtig große.
Das war das letzte große Cringe-Beben. Und wir haben dieses Jahr, wenn man mal den Finger anlegt und in den Cringe-Wind legt, dann merkt man, dass sich gerade ein großer Cringe-Sturm wieder zusammenbraut. Weil wir sind jetzt, da ist auch dieses rosa DFB-Trikot nicht Unbeteiligte. Ja. Wir haben alle Zutaten für einen perfekten Cringe-Sturm. Wir haben eine Fußball-EM vor uns, wir haben eine Cannabis-Legalisierung vor uns, wir haben ein rosa DFB-Trikot und wir haben so eine bürgerliche Anti-Rechts-Bewegung, die zumindest ästhetisch manchmal mit Nazis
essen. Und das Gendern wird verboten.
Und das Gendern wird verboten. Ja. Zumindest ästhetisch war diese Nazi-Essen-Heimlich-Döner-Sache schon eine kleine Zumutung. Ich glaube, wir haben guten Cringe-Sommer vor uns.
Ich würde da drin gerne noch so ein Video reinmachen von den Grünen, wie sie, kennst du diesen TikTok-Trend mit ich bin bei den Grünen. Mhm. Natürlich
trage ich das rosa DFB-Trikot.
Ja, genau. Und das möchte ich da einfach noch mit reinmachen.
Das, wird passieren. Wir werden dieser Sommer wird alles, aber er wird heiß und cringig.
Oh mein Gott, da gab es ein ganz, ganz schlimmes Video, Sebastian. Das fällt mir gerade ein, das wollte ich dir noch schicken. Von den Volontären von Axel Springer, die genau so eine Auflistung gemacht haben. Und das war wild. Ich zeig dir das jetzt einmal kurz.
Hättest du ein Volontariat bei Axel Springer gemacht, wenn du es...
Nein, hätte ich damals schon nicht gemacht.
Queen.
Ich bin Volo bei Springer. Natürlich fahre ich mit dem Paternoster in den Journalisten.
Wird gleich noch besser.
Finde ich fair.
Ich bin Volo bei Axel Springer. Natürlich zeige ich Freunden zuerst die Dachterrasse. Ich bin Volo bei Axel Springer. Natürlich esse ich jeden Tag Free Lunch in einer der besten Kantinen Deutschlands.
Lecker, nicht schlecht.
Ich bin Volo bei Springer. Natürlich fragen mich ständig Touristen, wo der Check bei Charlie ist.
Gleich wird's politisch.
Oh.
Ich bin Volo bei Springer. Natürlich zeige ich mich solidarisch mit der Ukraine und mit Israel.
Mhm, cool.
Ich bin Volo bei Axel Springer. Natürlich haben wir hier flache Hierarchien.
Entspannt und chillig.
Ich bin Volo bei Axel Springer. Natürlich nehmen wir unsere eigene Podcast-Reihe auf.
Cool.
Ehrlich gesagt.
Ich bin Volo bei Axel Springer. Natürlich putzen wir regelmäßig die Stolpersteine.
Sorry. Todesawkward. In so einem TikTok-Trend Stolpersteine putzen.
Ich finde alles perfekt.
Wer hat sich das überlegt?
Ich finde alles perfekt. Man muss ehrlich sagen, auch da, wenn man auf die Ästhetik geht, ist das genau dasselbe wie beim ZDF-Magazin. Das sieht exakt alles genauso aus. Ich finde, das sieht genauso aus alles. Ich finde, das sieht alles exakt genauso aus. Die Leute schauen gleich aus. Vielleicht ist das ein Problem in der deutschen Medienlandschaft.
Natürlich gehe ich Stolpersteine putzen. Was?
Ja, cool. Man kennt ja den Axel Springer Verlag insbesondere für den erinnerungspolitischen Beitrag, den sie leisten. Ja. Deshalb habe ich da keine Einwände dazu. Glaubst du, glaubst du, wenn man hart genug wirft, es ist keine Gewaltdrohung, es ist eine physikalische Überlegung.
Ja.
Wie hart müsste man einen Stein werfen, um diesen Ballon, diesen Weltballon, mal zum Abstürzen? Nicht zum Abstürzen, sondern
so
ein langsames
nicht so
Sinken.
Hochwerfen. Geht leider nicht.
Ich glaube schon, dass das geht.
Würdest du darauf den Ballon?
Nein, auf gar
du
keinen
hast
Fall.
Ja auch Höhenangst.
Ich hab,
da oben, Podcastaufnahme, wir zwei?
Ich habe vor zwei Dingen Angst vor der Welt und auch der Welt, die zu weit weg von mir unten ist. Ich habe so einen YouTube-Short gesehen, bei dem jemand hat so eine Nerf-Gun so umgebaut, bis sie so extrem hart schießen konnte.
Ja.
Und dann konnte der mit so einem Nerf-Pfeil durch so eine Schuppenwand durchschießen. Und vielleicht, wenn ich mir so eine Nerf-Gun mal
also
so umbaue als kleines DIY-Projekt.
Ich bin jetzt nicht ich, sondern ich wäre jetzt du. Du tendierst ja auch mal zu der einen oder anderen radikaleren, zugespitzteren Formulierung. Und dann würde ich einfach sowas sagen, wie einfach direkt mit einer Maschinenpistole drauf.
Nein. Ich bin der Meinung, dass jedes Waffenrecht auf der Welt so gestaltet sein sollte, dass ich an keine Waffe komme.
Es gibt
einige amerikanische Bundesstaaten, ich habe das mal ausgecheckt, bei denen ich trotz meiner vielfältigen Diagnosen an eine Waffe komme und ich finde, das sollte nicht so sein.
Ja.
Und ich finde das auch richtig, dass ich hier keine bekomme, aber so eine Nerf-Gun umbauen, das fände ich cool und das ist auch ein kleines DIY-Projekt. So wie du manchmal hier dein verschiedenes Punch-Needling und so weiter hast, dann kann ich eine Nerf-Gun umbauen.
Können wir einmal drüber reden, dass ich so original zwei Monate in meinem ganzen Leben auf meine ganze Lebenszeit gerechnet gepunch-needelt habe und es einfach so voll... Naja.
Und es ist trotzdem die einzige persönliche Eigenschaft, die mir zu dir einfällt.
Ja, danke schön. So nett. Oh, Mann.
Für die kleine DIY-Maus bist du in meinen Augen immer
aber
noch.
Aber ich bin wirklich eine DIY-Maus, auch unabhängig davon.
Auch manchmal verbissen DIY, ohne es
zu... Was soll das denn bedeuten?
Das heißt, dass du manchmal Dinge machst, ohne bei denen dir Menschen helfen könnten, aber dir keine Hilfe holst.
Okay, sag ein Beispiel.
Ich glaube, also du verbeißt dich schon manchmal an Dinge, und obwohl dir jemand helfen könnte.
Wo könnte mir jemand helfen?
Ich glaube, beim Punch-Needling hättest du jemanden fragen können.
Aber warum denn? Um es besser zu machen, weiß ich nicht. Aber noch besser. Ja, ich habe es schon mega gut gemacht.
Du hast es schon gemacht.
Also ich fand, keine ich Kritik. Gut gemacht.
Ist ja keine Kritik, aber
ja,
ich glaube...
Ja, es fühlt sich aber an wie eine Kritik.
Nein, das ist eine Beobachtung. Eine Beobachtung.
Okay, ich nehme mit. Ich habe nicht gut genug gepuncht.
Nein. Ich meine, du... Also ist es keine Eigenschaft von dir, dass du dich manchmal an etwas verbeißt?
Ja, doch, schon.
Ja, oder?
Ja, doch.
Und manchmal, ich kenne das von mir persönlich auch, dass man manchmal...
Ich fühle mich gerade wie in einer Therapie so. Du willst mir sowas im Mund legen, aber auch nicht zu doll, so du hoffst, dass ich von alleine drauf komme.
Also alle Therapiestunden, die ich kenne, da hat niemand gelacht und eine Person hat stark geweint.
Aber so diese Taschentücher bei der Therapie finde ich extrem, also sind auf jeden Fall, die sind so aggressiv. Heul doch!
Ja, das hat mich auch irritiert, als ich so meine ersten Therapiestunden hatte, dass man so reingeht und dann so, Moment mal, sehe ich so aus, als würde ich weinen?
Wenn eine starke Frau, ich heul nicht. So bin ich.
Ich bin Mann, ich brauche nur keine, das ist für die Frauen hier. Wie rosa Trikots.
Aber können wir noch einmal kurz sagen, dass ich finde die Trikots echt hübsch und das wäre das erste Deutschland-Trikot, was ich tragen würde. Ich habe sogar ein Deutschland-Trikot, aber von der Frauennationalmannschaft und das habe ich mir eigentlich aus Support gekauft. Und dann habe ich aber festgestellt, dass die ja das gleiche, das ist glaube ich das Auswärtstrikot, das Grüne, dass sie ja das gleiche tragen wie bei den Männern, nur dass die Sternanzahl unterschiedlich ist. Und dann war ich so, ich kann es nicht tragen. Ich kann ja nicht ein Deutschland-Trikot tragen.
Also ich habe verschiedene politische Überlegungen zur EM. Natürlich schreit in mir alles, auch dieses Jahr edgy gegen die Nationalmannschaft zu sein. Und ich werde es auch sein.
Finde ich edgy, ja, sehr edgy.
Öffentlich. Nein, ich war schon gegen die Nationalmannschaft, als ich noch gut war, muss ich mal sagen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich eine Auswirkung auf die Wahlergebnisse der AfD im Herbst hat, wenn die Nationalmannschaft scheiße spielt. Ich glaube, dass man dann nämlich so sagen kann, ja, dann ist es nämlich wieder Kulturkampf.
Der Nationalismus hilft uns nicht mal, die EM zu gewinnen, oder wie?
Nee, ich glaube, dass das so eine Kulturkampf-Gender-Gaga-Sache ist, dass man so sagt, ja, die mit dem rosa Trikot und die sind jetzt hier, die haben hier so eine diverse Werbung gemacht, deshalb spielen die scheiße und Deutschland wird ruiniert vom linksgrünen Zeitgeist. Mhm. Aber wenn man so eine WM 2006, wir sind jetzt wieder entspannte Patrioten, was starke Schmerzen in mir hinterlässt, wenn man so eine Stimmung hat, dann glaube ich, wählen wieder mehr Leute CDU statt AfD. Wo man sich fragen kann, ist es ein Gewinn? Aber wahrscheinlich schon ein bisschen.
Nein, ich will nicht, dass wir wieder starke Patrioten sind.
Doch, das ist doch die große Strategie gegen Rechtsradikale in Deutschland.
Ja, ich weiß, dass jetzt einfach alle...
Cooler Patriotismus. Wir sind jetzt alle Rechtsradikalen.
Das ist auch so komisch, immer wenn man was zu dieser Sarah Wagenknecht-Partei hört, dass ja so PolitikerInnen, aber auch allgemein in der Berichterstattung darüber gesprochen wird, dass es eine ernsthafte Hoffnung sein könnte, um die WählerInnen von der AfD zu einer weniger undemokratischen Partei rüberzuholen. Und ich verstehe den Gedanken, aber gleichzeitig ist alles einfach nur noch schräg.
Ja, es ist wie Freie Wähler in Bayern letztlich.
Ja, sozusagen.
Also, dass man so dankbar sein muss, dass so ein paar Leute mit so sehr interessanten Ansichten zu Migration und Queerness dann lieber eine etwas andere Partei wählen.
Obwohl das ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht war es auch Quatsch, weil es ist so ein bisschen der Gedanke ja auch bei dieser AfD-Verbotsdiskussion, dass man quasi sagt, ihr könnt rechts sein, aber ihr müsst die Werkzeuge der Demokratie einhalten. Mhm. Und das macht die AfD zu großen Teilen nicht mit Leuten, die in dieser Partei zum Beispiel rechtsradikal oder rechtsextrem oder whatever sind. Und es macht schon Sinn, dann zu sagen, wenn ihr eine Partei wollt, die eure rechten, konservativen Werte vertritt, dann wählt eine Partei, die das im demokratischen Rahmen macht und nicht versucht, die Demokratie zu unterwandern. Es macht Sinn, muss ich einmal kurz korrigieren.
Ja, es ergibt aus einer rechtlichen Perspektive vielleicht Sinn.
Aber es ist trotzdem schräg, aber ich musste das einmal kurz für mich...
So wie halt Freie Wähler in Bayern, dass man so ein slightly weniger verfassungsfeindliches Gebilde einführt.
Genau, ja.
Und ja, also ich im Prinzip, natürlich ist es gut, wenn die AfD weniger Prozente bekommt. Und ich finde es auch ein bisschen schräg. Also ich teile keinerlei Bündnis Sarah Wagenknecht Werte und alle, die diese Partei irgendwie im Internet vertreten, sehr viel Betonung auf Knecht in diesem Namen. Das verkörpern die sehr oft. Wenn die AfD dann 7% weniger bekommt, das ist eine gute Sache, glaube ich.
Ja.
Aber ich kann mir so ein geiles CDU-Bündnis Sarah Wagenknecht-Bündnis in Thüringen, könnte ich mir aus der Koalitionshölle Deutschland durchaus vorstellen.
Ich bin sehr gespannt, wie diese Frau performen wird, weil sie ist ja also schon sehr gemütlich immer in der Rolle der Oppositionellen gewesen. Ja, let's see.
Ach, die kann, also die kann easy so eine funktionale Rolle in so eine Länderregierung einnehmen. Das ist easy. Guck mal, kriegt sogar Hubert Aiwanger hin. Und das ist jetzt wirklich kein, kein intellektuelles Sahne-Tüpfelchen auf der Hochzeitssuppe, wie man in Bayern sagt. Sagt man nicht
immer. Ich liebe Hochzeitssuppe.
Finde ich auch ein starkes Ding.
Dafür liebe ich Deutschland. Für Hochzeitssuppe. Also
aber findest du dann auch, was, ganz kurz über Hochzeitssuppe. Was findest du an der Hochzeitssuppe?
Ich finde das einfach die perfekte Suppe. Mhm. Ich liebe diese kleinen Knödelchen da drin. Oder nee,
diese Grießdinger.
Grießdinger, ja. Mhm. Dann, die sind doch so auch so Brot, oder? Ja.
Ach so. Ich dachte, das wären so kleine Grießknödel.
Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Also ich kann oder die nicht selber kochen.
Croutons,
das ist sowas, was man von seiner. Nee.
Oder die Backerbsen?
Nee.
Da sind viele Dinge drin auf jeden Fall. Wie findest du den Eierstich?
Mann, ich weiß es jetzt, der Eierstich ist perfekt. Also erstmal finde ich super, dass in der Suppe Ei ist. Das macht es einfach perfekt.
Stark.
Und auch kleine Eierstückchen. Mhm. Das mit dem Fleisch nervt mich ein bisschen.
Ja,
das
stimmt.
Und die kleinen Nudeln, weil es ist wie eine erwachsenere Version von so einer Buchstabensuppe.
Jo, das stimmt.
Weil auch mehr drin passiert. Mhm. Und ich finde es perfekt. Ich liebe Hochzeitssuppe. Ich kann das aber leider selber nicht kochen, weil ich finde, eine deutsche Verwandte für einen machen, die älter ist als man selber, zu einer anderen Generation gehört, der Älteren.
Ich finde, daran kann man sich auch bei so einem Hochzeitsfest mal auch mal so ein bisschen satt fressen.
Aber wird das wirklich bei einer Hochzeit gegessen?
Ja, klar.
Achso, ich dachte, das ist halt einfach so ein deutsches Festmahl.
Nee, ich finde, Hochzeitssuppe gibt es bei einer Hochzeit.
Achso, nee, ich habe das noch nie bei einer Hochzeit gegessen.
Oder ist jede
ich
Suppe
war noch nie in meinem Leben bei einer Hochzeit.
Echt nicht?
Einmal bei einer Party, aber noch nie so richtig, wo ich so mich so schick anziehen musste und so.
Ich war als Kind auf vielen Hochzeiten, weil irgendwie viele so Kinder von Verwandten meiner Eltern geheiratet haben, weil meine Cousins und Cousinen alle älter sind als ich. Und ich war 2020 war auch noch eine Hochzeit von einem guten Freund von mir.
Oh,
und der hat geheiratet im Garten seiner Eltern und das war ganz süß und lieb und auch viele, ich muss sagen, auch viele nackte Füße gesehen. Da, das war so ein bisschen Hippie.
Ja.
Aber
doch, ich war noch bei einer Hochzeit, aber ich war auch wieder bei so einer Berliner, weil du gerade Hippie sagst. Ich war auf so einer Raver-Hochzeit, also wo so 3 Tage Festival war. Aber das war toll. Nein, das war richtig schön. Das war richtig schön.
Musstest du da lang aufbleiben?
Ja, aber ich bin natürlich früh schlafen gegangen.
Ich war letztes Wochenende 2 Tage hintereinander weg und ich kann das nicht mehr.
Ja, ich auch nicht.
Mir ging es so schlecht am Sonntag und ich war nicht mal richtig weg. Ich war einmal, glaube ich, bis 2:30 nach einem Konzert weg. Und einmal bis 1:30.
Ja, nee, 1:30 ist besser.
Mir geht's ganz schlecht, ganz schlecht. Nee, aber am Wochenende ging es mir einfach schlecht.
Ja, aber bist du selber dran schuld? Dann mach das doch nicht.
Wieso hast du überhaupt nie Mitleid mit mir?
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe voll häufig Mitleid mit dir.
Nein, du hast ganz selten Mitleid mit mir.
Findest du nicht, dass ich empathisch bin?
Nein, du weißt mich jetzt hier nicht gaslighten da rein, dass du
nicht
Mitleid
hast. Ich muss ja nicht die ganze Zeit
doch
konsequent empathisch sein.
Erst habe ich dir 4.000 Euro geliehen und jetzt hast du kein Mitleid mit mir.
Entschuldigung.
Ich habe die 4.000 Euro dir nicht gegeben.
Aber ich will auch ein bisschen toxische Vibes in den Podcast reinbringen, wie in anderen Podcasts sind die auch nicht immer nett zueinander. Und ich will am Ende, dass wir erfolgreich sind hier, werden hiermit und dass wir so reich werden, dass wir nur noch unsere Hobbys, dass ich nur noch Punch niedeln kann. Und dafür muss ich auch zwischendrin mal ein unempathisches Arschloch sein, wie andere deutsche Podcaster.
Ich habe dir die 4.000 Euro nicht geliehen, damit du jetzt gemein bist zu mir.
Ich bin nicht zu dir gemein, ich nehme nur eine Rolle ein, damit wir in die Podcast-Charts
ja,
kommen.
Ja, aber wir nehmen alle immer Rollen ein. Und
ja,
dann ist man gemein zueinander.
Man ist immer in gesellschaftlichen Rollen.
Ja, aber ich möchte, warum ist deine Rolle? Warum ist deine Kunstfigur denn nicht nett zu mir?
Aber wenn du jetzt tust, als würdest du weinen, muss ich wirklich weinen, weil ich
ja,
dann so Mitleid habe.
Guck mal, dann sind wir
weinst
der erste deutsche Podcast, in dem mal geweint. Nee, nicht, oder? Guck mal, bei Fest und Flauschig wird nie geweint.
Da wurde noch nie geweint,
nee,
oder?
Nee, da wird auch nicht geweint.
Da wird nicht geweint.
Die sind wie bei
Tommy Schmidt und Felix wird auch nicht geweint.
Auf gar keinen Fall wird
warum
da gemeint.
Warum sage ich Felix so, als würde ich Felix kennen?
Weiß ich nicht.
Tommy Schmidt
du
und
den
Felix.
Ja.
Nein, ich kenne den nicht aus. Das ist so komisch, dass ich so Tommy Schmidt und Felix, also mein Kollege.
Fändest du es cooler, wenn Gemischtes Hack mit Tommy Schmidt und dem Hasen aus Felix der Hase gemacht werden würde?
Wer ist nochmal Felix der Hase?
Es erklärt sich relativ schnell.
Ja, okay.
Nein, ja. Felix der Hase ist dieser Hase, der um die Welt reist.
Ja, fände ich.
Der ist ganz interessant, ein ganz interessanter Charakter.
Hat der lange Hasenohren?
Der hat lange Hasenohren.
Hat der einen Koffer?
Der hat einen Koffer.
Dann kenne ich den.
Und es gibt immer Briefe von Felix.
Dann kenne ich den.
Und ist der irgendwie auch beim ZDF oder was?
Nein.
Hast du mit dem mal eine Aspektefolge
gemacht?
Nein,
noch nicht.
Vielleicht mal.
Aber er empfiehlt LSD zu nehmen gegen Depressionen.
Oh, weil er das auf Bali ausprobiert hat.
Ja, der hat das ausprobiert. Also,
in welchem Land würdest du dich am ehesten, ganz kurz noch.
Ja.
In welchem Land würdest du dich am ehesten selbst finden? Oder Ort?
Oh, bei mir ganz... Ich würde schon New York einfach.
New York.
Ich weiß, es ist komisch, aber so mein Bauchgefühl geht dahin. Und dann würde ich da einfach gerne 3 Monate leben und dann, ja, doch, ich würde, weil, und dann würde ich denken, dass ich eigentlich made for Hollywood bin.
Dann brauchst
und dann,
du aber mehr als die 7 Millionen.
Aber warum denn?
Weil New York ist echt teuer.
New York ist echt teuer, aber mit 7 Millionen würde ich 3 Monate auskommen.
Ja, da würdest du, glaube ich,
aber ich würde schon gerne mal 3 Monate in New York einfach leben. Mhm. Und es mir so richtig gut gehen lassen. Mhm. Also oben in so, wie das immer auf YouTube oder auf Instagram und TikTok ist. Also so da oben in so einer Wohnung, wo ich so auf die ganze Stadt gucke, mhm, die man sich sonst niemals leisten könnte, schon gar nicht für 3 Monate, sondern mhm, vielleicht für eine Nacht.
Ja.
Und dann würde ich da einfach leben und so ein ganz normales, genussvolles Leben. Also gar nicht so, dass ich viel zu viel Geld ausgebe, sondern halt normal mir jeden Tag Matcha kaufen kann, was da ja einfach schon on the edge ist und normal so viel einkaufen kann, wie ich will. Also einfach nicht aufs Geld achten müsste.
Gut.
Und dann würde ich da oben vielleicht einen Roman schreiben und dabei immer aus dem Fenster gucken,
mhm,
und dabei Rotwein trinken.
Mhm.
Das fände ich schon gut.
Mhm.
Da, und so würde ich mich selbst finden.
Da würdest du dich selbst finden.
Oder vielleicht nicht ein Buch, sondern ich würde dann da immer so journalen. Und mhm, oh, das fände ich schon schön.
Okay, das finde ich gut.
Ist das okay?
Ja, absolut. Okay. Voll okay.
Und du?
Ich würde mich, glaube ich, in einer Kaufland-Filiale vor einem Pfandautomaten selbst finden. Da, wo es so immer.
Aber dann findest du dich ja jede Woche selbst.
Ich bin selten im Kaufland.
Ach so. Hä, wo zu welchem Pfandautomaten gehst du dann?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich kein Pfand wegbringe.
Und wo ist dein Pfand?
Ich setze auf die sich selbst regelnden Kräfte des Marktes und stelle einfach meinen Pfandsack einfach irgendwo hin. Und dann gehe ich weg. Und das ist immer weg.
Das sind so Sachen, die man macht, wenn man in der WG lebt.
Hä, wieso denn? Als ich
noch in der WG gelebt habe, was original ein Jahr in meinem Leben war, habe ich das auch gemacht.
Ich mache das auch schon länger. Also ich habe ja immer den Luxus eines Auszubildendengehalts in meinem Studium gehabt. Und dann habe ich, also die selbstregelnden Kräfte des Marktes
irgendwie
funktionieren.
Irgendwie wirkt das mega unsympathisch von dir.
Wieso?
Pfand auf die Straße stellen. Irgendwie hat das einen unsympathischen Vibe.
Wieso?
Weiß ich nicht.
Wieso?
Sag ich einfach.
Ja, wieso
hast du
das jetzt?
Bauchgefühl, ich kann es nicht erläutern. Du konntest es vorhin auch nicht erläutern, als du Thesen über mich hattest.
Na doch, ich hatte ja recht damit.
Dass ich mich an Sachen festbeiße, wo dir ja nichts eingefallen ist, woran ich mich manchmal festbeiße, außer Pantschniedeln. Aber du warst ja sehr überzeugt, dass ich mich festbeiße an Dingen, irgendwelchen im Leben.
Man kann ja mal einen Vibe haben.
Ja, ich habe auch einen Vibe.
Ja, ich finde
unsympathisch.
Ja, okay.
Ich wollte noch mit dir über ein letztes Thema sprechen, und zwar über den TikTok-Ban, oder redest du jetzt nicht mehr mit mir? Können wir uns nicht spaßmäßig streiten, weil dann denke ich, dass wir
für
uns wirklich streiten.
Für mich war ich ja gar nichts spaßmäßig gerade.
Dann denke ich, dass wir uns wirklich streiten. Okay. Ich will mich nicht mit dir streiten.
Ich finde es nicht unsympathisch.
War es nicht spaßmäßig für dich?
Ich finde es nicht unsympathisch, wenn man sein Pfand einfach irgendwo hinstellt.
Es war halt wirklich nur ein Spaß.
Na gut.
Es war wirklich nur ein Spaß. Können wir uns wieder vertragen?
Ja, aber du bist hier die moralische Autorität in diesem Podcast und dann muss ich dagegen so ankämpfen.
Ich meinte nur, dass es einen unsympathischen Vibe mir gibt, aber auch bei mir. Ich weiß aber gar nicht, warum.
Bitte mal abstimmen.
Stimmt mal intern ab. Stimmt einfach mal ab. Okay, aber sind wir jetzt wieder vertragen?
Ja.
Okay. Werbung. Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich, denke ich mir,
das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich, sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Simon Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Simon Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt's bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. AllNetFlat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 GB on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Ja, wollen wir noch über den TikTok-Ban vielleicht sprechen, über das mögliche TikTok-Verbot in den USA, was irgendwie gar nicht so möglich erscheint, weil, glaube ich, da noch ziemlich viel passieren müsste für?
Ja, die rechtlichen Rahmenbedingungen interessieren mich wie immer gar nicht. Übrigens auch nicht bei der Nerf Gun auf den Weltballon. Da interessieren mich die rechtlichen Rahmenbedingungen auch nicht, sondern die theoretischen Auswirkungen. Ich finde es irgendwie weird, dass das Problem, also warum fängt man jetzt bei TikTok an, Dinge zu hinterfragen?
Ist es vielleicht wieder wie mit dem Gender-Gaga-Ding, weißt du, dass es so eine Symbolpolitik ist,
tatsächlich,
die da drüben,
ja,
in China, also es, ja, ist doch genau, und es ist ja auch sehr so classic US-amerikanische Politik, oder? Sozusagen, wir kapseln uns ab, wir sind unabhängig von den anderen.
Ja, auch so ein bisschen so Red Scare, die Maoisten, die hören uns ab.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir aussuchen muss, ob mich Mark Zuckerberg oder Red China abhört, kann sich keine Partei auf mich verlassen.
Nein, es kann sich keine auf einen verlassen. Und das Dumme ist ja dabei, also genau, sie verargumentieren es ja unter anderem mit der Angst erstmal, dass wir alle dadurch verblöden, was stimmt. Aber ganz im Ernst, ist eh zu spät.
Aber wirklich so, es ist eh
meine,
zu spät,
also
mit dem
Aufmerksamkeitsspanne ist einfach mittlerweile nicht mehr existierend.
Allein durch das Axel Springer TikTok wurde ich zum Beispiel um 3% dümmer.
Same.
Aber cool.
Ja, aber
ist
gut, dass ich
es
dir gezeigt
Podcast
habe.
Geworden.
Ja, wirklich. Also einmal verargumentieren sie es damit und dann genau, was du gesagt hast, dass die da drüben in China uns abhören könnten. Was safe auch, also erstmal, wenn es nur TikTok gäbe, ja, aber wir würden noch so in den 90ern leben, ohne soziale Netzwerke und TikTok wäre aus dem Nichts da, dann fände ich es einen Punkt, wo ich sagen würde, kann man machen, versucht es doch mal, das zu verbieten. Aber es ist way too late,
ja, klar,
jetzt irgendwie noch mit Daten zu verargumentieren, weil unsere Daten sind einfach, also die sind einfach überall.
Ja.
Und das ist nicht cool, es ist mir absolut bewusst, aber es ist so ein Quatsch, auch so mit politischer Beeinflussung zu verargumentieren, dass TikTok ja politisch zu viel Einfluss hätte, weil sie ja gewisse Themen einschränken könnten, zum Beispiel die auch China und den, also dass es die betrifft, weil auf Instagram wurde ja gerade erst beschlossen, dass politische Inhalte gedrosselt werden.
Ja, und hat nicht
und
irgendwie,
passiert ja auch schon.
Hat nicht irgendwie Donald Trump 2016 die Wahl gewonnen wegen so Fake News auf fucking Facebook?
Stimmt.
Hat nicht Facebook außerdem so eine große Rolle gespielt bei so einem, bei einer ethnischen Säuberung in Myanmar?
Oh Gott. Ey.
Das war ja alles so, bei diesen Facebook-Hearings und das hatte keinerlei Konsequenzen, oder? Außer, dass jetzt Mark Zuckerberg...
Naja, außer, dass sie jetzt sagen, wegen der US-Wahl dieses Jahr, fangen sie ja jetzt schon an.
Ja, ist eine
Entscheidung
dran,
vor ein paar Wochen. Wirklich, ja super, jetzt hilft es uns auch noch, politische Inhalte zu drosseln, um so ein bisschen auf Social Media den Wahlkampf in den USA so ein bisschen zu, wie sagt man, explosivieren.
Entschärfen.
Ja, aber ich habe es gut beschrieben.
Finde ich nicht schlecht, ja.
Oder?
Ja.
Ja, gut. Zu entschärfen. Und das ist ja einfach, also eigentlich, also ja, it makes sense, aber auch da too late.
Ja, dieses Kind ist in den Brunnen gefallen, würde ich an der Stelle sagen.
Ja, ist im Brunnen gefallen. Und auf TikTok, wir haben ja ein ähnliches Beispiel in Deutschland gerade, weil ja jetzt auf einmal den ganzen anderen Parteien, die nicht die AfD sind, ist ja auf einmal aufgefallen, dass
das
TikTok gibt.
Das ist das gibt,
sind
ja.
So Karl Lauterbach und so sind jetzt alle so auf einmal auf TikTok.
Hast du die Karl Lauterbach-TikToks gesehen?
Ich habe eins gesehen mit Sascha Lobo, weil die ja bei Hart aber fair waren und da habe ich schon, da war bei mir, wie hast du es genannt, ein Cringe-Sturm.
Ja,
da war mein Bauch.
Das sind alles die Voraussetzungen für einen perfekten Cringe-Sturm diesen Sommer. Wir werden
los.
Irgendwas Tolles wird passieren. Ich schaue nie Hart aber fair. Ich schaue nie eine Talkshow. Aber diesen Montag habe ich angeguckt, weil der dunkle Parabelritter Karl Lauterbach und Sascha Lobo in einer Show.
Das lässt du dir nicht entgehen.
Das war wirklich, ich habe es einfach auf stumm geschaltet und habe es einfach auf mich wirken lassen, wie das so ist. Toll. Einfach mal nachschauen. Tolle Gäste, tolles Thema, gute Meinungen.
Es ging auch ums TikTok-Verbot,
Da ging es auch ums TikTok-Verbot. Ja. Und mich irritiert es immer, dass Karl Lauterbach so rheinländisch spricht. Ich finde, also das vergesse ich immer. Ich weiß es nicht. Ich vergesse immer, dass der so redet und immer, wenn er dann so den Mund aufmacht.
Aber das ist doch die eine Sache, die man über ihn weiß.
Ja, aber ich bin jedes Mal wieder, also nicht erschüttert davon, sondern so, ach stimmt.
Ich bin einfach von Karl Lauterbachs Gesamtexperience erschüttert, glaube ich, jedes Mal wieder aufs Neue.
Ich liebe die Karriere von Karl Lauterbach, weil der ist einfach gesund, der ist von so einem SPD-Hinterbänkler zu so einem Gesundheitsminister geworden, einfach weil jemand in Ischgl im Winter 2020, weil die unbedingt aus einem Krug trinken mussten damals in dieser Après-Ski-Party.
Also mit diesem TikTok-Ding, dass die ganzen Parteien und Karl Lauterbach das jetzt alle gerade für sich entdecken, das ist ja richtig gut. Auch da leider zu spät, aber es ist gut. Ich habe mich schon vor Jahren gewundert, dass mir andauernd so TikTok-Livestreams reingespült, AfD-Livestreams bei TikTok reingespült werden. Und ich hatte doch auch einmal erzählt,
wegen meiner Doppelrolle,
Hannah Montana. Ich habe doch erzählt, dass ich auch mal im ICE war und eine Person mich auf die Chemtrails in Anführungszeichen angesprochen hat. Und auch die hat die ganze Zeit AfD-TikToks angeschaut.
Ja.
Also es ist politische Inhalte von Parteien auf TikTok, das ist einfach jede Person, die auf TikTok ist, hat das auf jeden Fall selbst schon mitbekommen, dass die AfD da präsent ist. Ich glaube, mir wurde noch nie was von einer anderen Partei reingespült. Mhm. Wirklich noch nie. Und ich klicke immer auf, ich möchte nicht, dass mir das angezeigt wird. Und dieser Maximilian Krah, der ja da so das AfD-It-Boy ist auf TikTok, der wurde ja jetzt auch gedrosselt in seiner Reichweite als Reaktion auf diese Debatte und wurde da eingeschränkt. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass das passiert. Und gleichzeitig, und du kannst jetzt sagen, dass es vielleicht ein Quatschgedanke ist und nicht Sinn macht. Bin gespannt, was du dazu denkst. Aber gleichzeitig macht es mir auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil die können das ja verargumentieren mit den TikTok-Richtlinien und sagen, der verstößt dagegen.
Ja.
Das heißt, ich gehe immer davon aus, dass es da einfach um so grundsätzliche Menschenrechte hoffentlich geht. Aber gleichzeitig denke ich mir so, umso rechter unsere Regierung hier wird und umso mehr Einfluss eine Partei wie die AfD bekommen könnte oder eine Sarah Wagenknecht oder Freie Wähler oder CSU, was auch immer.
Oder einfach klassisch schwarz-gelb.
Macht mir das irgendwie Sorgen, dass konkrete politische Inhalte gedrosselt werden können. Genauso auch beim Thema Trump. So gut ich das in diesen speziellen Cases finde, finde ich das auch gruselig, weil es ja auch andersrum passieren kann.
Ja, es ist wie diese Parteienfinanzierung, dass man als saureiche Person einfach so easy Einfluss nehmen kann, in den USA natürlich noch mehr als hier, auf so politische Inhalte. Und es ist sowas zutiefst, ja, was Antidemokratisches am Ende. Und ich finde, Social Media gehört einfach nicht in private Hände. Also, I'm sorry, aber wir sehen so, niemand verdient mit Social Media wirklich Geld. Das ist ein scheiß Geschäftsmodell. Das muss, ich schließe mich ungern, nee, ich schließe mich da gern an. Dieses Zerschlagen und Vergesellschaften von Meta und TikTok finde ich richtig. Einfach wie eine Autobahn und ihre Raststätten. Einfach Vergesellschaften und so unter so eine verallgemeinte Vergesellschaftung stellen, finde ich eine gute Sache.
Ja, und gleichzeitig finde ich, genau, und es ist echt auch gruselig, dass die USA nur darüber nachdenkt, so eine riesige, gerade einflussreiche, wahrscheinlich die einflussreichste up-and-coming Social-Media-Plattform, TikTok, einfach so zu verbieten. Also, what the fuck?
Also, mir macht es vor allem Sorgen für meinen Facebook-Real-Algorithmus, weil dann kommen ja alle TikToker dahin. Und ich kann meine komischen Ostdeutschen, die irgendwelche riesigen Schweinehälften grillen, die kann ich mir nicht mehr anschauen.
Ich will keine Facebook-Reels gucken. Das sieht bestimmt richtig scheiße aus. Das Handling ist bestimmt überhaupt nicht so.
Das Geilste an Facebook-Reels ist, dass man sich die Kommentare nicht anschauen kann, weil die Kommentare nämlich immer auf Instagram gemacht werden. Und ich möchte auf gar keinen Fall.
Nicht dein Ernst. Das ist wirklich einfach sozusagen so die B-Version, wo das einmal abgespielt wird, aber mehr nicht.
Ja. Nee, es ist perfekt. Facebook Reels perfekt. YouTube Reels super. Das wird richtig geil.
Dass jetzt sogar auf YouTube diese scheiß Shorts sind. Weil auf YouTube, ich will irgendwo die Möglichkeit haben, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und sobald irgendwo Reels abgespielt werden, lande ich wieder in dem nächsten Rabbit Hole und wende mich ab von dem ursprünglichen Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen will.
Das ist wirklich Social Media Crack einfach. Davon kommst du nicht los.
Das ist so schlimm.
Mega geil.
Das ist so schlimm.
Ich bin so froh, dass es das nicht gab, als ich 14 war. Das ist wirklich, da vielleicht die gleiche Altersbeschränkung wie auf Alkohol und Cannabis, dass man erst ab 16 Reels schauen darf.
Für Reels ist es aber auch besonders krass. Ich habe die Woche, musste ich mich sehr, sehr doll konzentrieren beim Arbeiten, weil ich viel schaffe musste, wie du sagen würdest. Und ich habe mir immer so einen Timer gestellt in der Zeit, wo ich dann auf Flugmodus das Handy gestellt habe und wo ich mich wirklich auf dieses eine Thema konzentrieren musste. Und danach durfte ich dann ans Handy oder sonst was machen. Und es hat auch gut funktioniert. Und ich hatte, habe mir zwischendrin auch Pausen eingestellt. Und in der einen Pause habe ich gesagt, okay, jetzt darf ich heute einmal am Tag eine TikTok-Pause. Einfach, weil ich es mir verdient habe. Und dann habe ich eine TikTok-Pause gemacht. Und das war das einzige fucking Mal, wo ich es nicht geschafft habe, diese Timer-Pause einzuhalten. Obwohl ich richtig diszipliniert war. Und da hat mir das nochmal gezeigt, du stellst dir einen Timer, er klingelt und du hast dir wirklich vorgenommen, in Anführungszeichen nur 5 Minuten dir das reinzuziehen und es macht so süchtig, dass du als erwachsene Person, die sich vorgenommen hat, sich an den Timer zu halten, das nicht hinkriegst. Also ich.
Ja.
Das ist schlimm.
Und merkst du, ich merke beim Reels oder Shorts schauen, dass ich so aktiv dümmer werde davon. Und es liegt nicht mal an den Inhalten, sondern es liegt einfach an dieser Art des Konsums, dass du einfach so, wie es wirklich wie eine Ratte in so einem Heroin-Labyrinth, so immer auf den nächsten Kick bist. Und so, wenn du erst 2 Sekunden dich nicht catchen, gehst du aufs nächste. Ja. Und dann schaut man sich irgendwann so eine, keine Ahnung, eine Immobilienwerbung an und ist davon auf einmal angetan und dann. Ja,
ja, aber ich finde gar nicht, also ja, man hat das Gefühl, man wird aktiv dümmer, aber bei mir ist mein Algorithmus ist sehr auf Frauen ausgelegt und will mir die ganze Zeit Dinge verkaufen und das macht mich fertig, weil ich gucke TikTok und ich habe 1000 Sachen, die ich haben will und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil es gibt ja, also alle möglichen Trends haben ja jeden Monat einen anderen Namen, es gibt irgendeine neue Ära, in der man sein muss.
Ich glaube, das hat Karl Lauterbach 1:1 so bei Hart aber fair gesagt.
Mann,
Das war einfach ein Witz, entschuldige.
Aber weißt du, es ist einfach so, das ist schlimm. Und das hat sich in den letzten Monaten, also für mich ist das wirklich auch vielleicht eine Belastung. Da kann man dann auch mal zuhören und auch mal empathisch sein. Weil,
bin empathisch.
Weil es gibt, jeden Monat gibt es neue Trends, die einen neuen Namen haben und die es eigentlich schon lange so gab und die ich dann haben muss und auch haben will. Und die ich dann aber, ich gehe denen dann nicht nach, weil ich bin auch eine strong independent woman und ich mache das nicht, aber es führt trotzdem zu inneren Kämpfen und das ist eine Kapazitätenverschwendung. Und es gibt viele Sachen, die ich die ganze Zeit haben soll, an neue Hobbys, die ich ausprobieren muss, neue Orte, wo man hinreisen muss, neue Klamotten, die ich haben will, nur wegen scheiß TikTok. Das verkauft mir die ganze Zeit Sachen und es verkauft mir so gut die Sachen, wie es Instagram-Influencer oder YouTube früher nie tun konnten, weil das auf eine ganz andere Art und Weise passiert.
Ich glaube, wirklich immun gegen so Reel und Short-Werbung, weil nämlich die Algorithmen nicht wissen, was sie mir verkaufen sollen.
Wirklich nicht?
Ja, ich krieg nur irre Sachen. Ich krieg nur so, also Sachen, die wirklich so weit weg von meinen Interessensgebieten sind, dass sie nicht, also irgendwie isländische Autowerbung habe ich vor kurzem bekommen.
Du kriegst diese Kissen, du kriegst immer diese Amazon-Gadgets bestimmt, diese Kissen, weil man dann so mit einer anderen Person im Bett liegt, dass der Arm da drunter durchgeht.
Nein, nein, nein.
Sowas.
Das krieg ich nicht. Ich krieg wirklich nur isländische Autowerbung, irgendwelche Pfeifen in Frankreich, es ist wirklich insane, was ich bekomme. Irgendwelche Juwelenhändler in Nordirland. Ich bekomme nur so kompletten Quatsch, der auch nie in Deutschland lokalisiert ist und der überhaupt nichts mit meinen Interessen zu tun hat. Die einzige Werbung, die mich wirklich catcht, ist lustige T-Shirts in der Instagram-Story-Werbung. Da bin ich ein Sucker für. Das möchte ich dann haben. Es gibt so viele coole T-Shirts. Ich kriege die ganze Zeit was angezeigt. So riesige also Stoffbahnen. Nicht mal T-Shirts, sondern so Stoffwerbung für so Patterson und Findus-Drucke. Das ist so süß, das möchte ich gerne haben. Oder so Ketten mit so Eicheln dran, mit so kleinen Eicheln dran.
Du musst mitschreiben.
Ich krieg nur geile Sachen angezeigt auf Instagram. Ansonsten wirklich den ersten Quatsch, irgendwelche Paella-Läden auf Mallorca. Das kriege ich angezeigt.
Also mein Problem ist, dass ich mich sehr schnell sehr doll für neue Sachen begeistern kann und auch schwer das priorisieren kann. Also wenn mir jetzt was Cooles Neues einfällt, was ich in der Wohnung machen könnte, eine Wand, die ich streichen könnte oder irgendwas, was ich umbauen könnte, dann will ich das jetzt machen, weil es nimmt jetzt den Raum an meinem Kopf ein. Und das Problem ist, dass der TikTok-Algorithmus genau da reingeht und mich genau da abholt mit 1000 Ideen, was ich in meinem Leben machen könnte, womit ich mich beschäftigen könnte, wie ich mein Leben gestalten könnte, was ich kaufen könnte, was ich tragen könnte, was ich gucken könnte. Und es macht mich fertig, weil das einfach ein Riesenchaos in meinem Kopf verursacht. Und gleichzeitig liebe ich diese App, weil mich Instagram und Co. einfach nur noch langweilen.
Ja, ich finde Instagram immer noch eine coole Plattform für coole Leute.
Musst du sagen.
Ja.
Ja gut. Haben wir es? Wollen wir noch einmal kurz zum Rausgehen nochmal über J.K. Rowling sprechen?
Warum? Wegen der Holocaust-Manipulation ihrer Geschichtsschreibung oder weshalb?
Warum bist du denn jetzt so? Ich wollte ja eigentlich mit dir darüber sprechen, dass ja die Schauspielerin von Mrs. Sprout gesagt hat, dass die Harry Potter-Fans over it getten sollen.
Das können wir gerne mal in die Diskussionsrunde geben sollen. Harry Potter-Fans endlich klarkommen.
Irgendwie möchte ich jetzt nicht mehr darüber sprechen.
Können wir gerne mal in die Diskussionsrunde geben sollen. Harry Potter-Fans endlich klarkommen.
Ich finde nicht eigentlich.
Ich finde schon.
Okay, gut, dann ist es ja jetzt das Ende der Podcast-Folge.
Und deshalb ist es doch schön, dass wir in der Demokratie leben. Da können Menschen auch mal falsche Meinungen haben.
Ja, und in den USA würde Harry Potter einfach verboten werden.
Harry Potter wird verboten.
Oder die Reichweite gedrosselt.
Nein, sorry.
Da wird leider gerade nicht Harry Potter verboten.
Du willst mir hier gerade etwas madig reden, aber ich finde es einfach eine gute Idee, ja.
Was findest du eine gute Idee?
Harry Potter verbieten. Finde ich eine gute Sache.
Ich weiß es nicht. Na gut. Okay, Leute. Na dann macht euch noch einen schönen Tag und tschüss, ne?
Drosselt eure Algorithmen. Folgt jemand anderem. Entfolgt anderen Leuten. Rezensionen. Folgen. Sterne.
Mhm.
Teilen. TikTok.
Mhm.
Schönen Tag haben.
Ja, tschüss. Warum ist das so awkward?
Weil du kannst doch jetzt nicht hier auf die schlechte Laune hier rausgehen.
Gehe ich auf eine schlechte Laune raus?
Ja.
Okay. Müssen wir nochmal irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe gute Laune eigentlich.
Dann ist doch alles gut.
Ja.
Sag doch da nochmal.
Hast du keine gute Laune?
Nee, ich habe eine gute Laune. Okay. Sag doch jetzt mal, ob die Leute hier einen schönen Tag haben sollen.
Okay, ihr sollt einen schönen Tag haben, okay?
Darauf können wir uns alle einigen.
Einen schönen Tag euch. Macht euch einen schönen Tag. Ohne TikTok.
Mit TikTok.
Hotz und Humsi ist ein Studio Bummens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag. Überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.